Zuerst möchte ich allen ein ganz gutes neues Jahr wünschen und Gottes Segen für das neue Jahr, das bereits angefangen hat, wo wir mit drinstehen. Im Kongress in Sursee vor etwa 2 Jahren war das Thema. Erste Liebe, wenn Glaube Feuer fängt. Wir haben uns letztes Jahr, Anfangsjahr, mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben dort unter anderem über unsere Vision, über unser Leitbild nachgedacht. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, vielleicht nerv ich dich schon ein bisschen. Seit 4 Jahren kommt das immer wieder und wieder und wieder. Und ich verspreche dir, ich werde es weiterbringen. Weil es so wichtig ist. Und ich versuche es zu leben, weil es so grundlegend wichtig ist. Gerade vor kurzem habe ich stille Zeit gemacht, Matthäus 12, Vers 25. Und da ist mir das wieder so neu eingefahren. Was Jesus dort sagt, Jesus hat Dämonen austrieben. Und die Pharisäer haben gesagt, du treibst Dämonen aus im Namen vom obersten Dämon. Und Jesus hat gesagt zu den Pharisäern, Matthäus 12, 25. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. Und keine Stadt oder Familie, in der man miteinander im Streit liegt, wird bestehen bleiben. Gemeinsame Vision vereint uns, bewahrt uns davor, dass wir zugrund gehen. Eine gemeinsame Vision lässt uns gemeinsam vorwärts gehen. Und im Text heisst es, eine Stadt, ein Reich, eine Familie, die im Streit liegt, geht zugrunde. Wenn du deine Ehe retten möchtest, wenn du deine Familie retten möchtest, dann brauchen wir eine gemeinsame Vision. Sonst geht eure Ehe, eure Familie, eure Stadt, eure Gemeinde zugrunde. Verstehen wir, wie wichtig das ist? Eine gemeinsame Ausrichtung, eine gemeinsame Vision. Im Leitungsrat haben wir nochmal geschafft, unsere Vision. Wir haben auf dem Stuhl so ein Faltblatt und wer schon reingeschaut hat, der hat gemerkt, unsere gemeinsame Vision ist erweitert worden. Wir haben gemerkt, dass ganz wichtige Aspekte fehlen. Und ich bitte euch, leset das hier einmal durch, denn irgendwann, nicht jetzt. Aber ich möchte ganz kurz etwas zu unseren Werten sagen und zu unserem Auftrag. Und die Werte, die zeigen uns, wie dass wir unseren Auftrag leben wollen. Und das steht bewusst zuerst das Wie und dann das Was. Also zuerst wie, was ist unsere Grundhaltung? Und ich nenne nur die, die wir schon länger drauf haben und die wir neu drauf haben, da sage ich kurz etwas dazu. Wir wollen alles aus Gott raus tun, er ist Herr über alle Lebensbereiche. Wir wollen alles aus der Bibel nehmen, wir lassen uns von der Bibel leiten, in unserem Leben, in unserem Glauben. Denn alle Menschen sind willkommen. Egal woher dass sie kommen, egal was sie für einen Hintergrund haben. Und dann, was wir neu drin hineingenommen haben, alle treffen sich. Die Ortsgemeinde wird mit hoher Priorität gefördert. Wir sind überzeugt, dass Leitungsrat, dass die Ortsgemeinde eine hohe Priorität hat. Und die wollen wir mit allem, was wir haben, fördern. Also euch, das ist die Ortsgemeinde. Jeder, der da ist. Und nebst den grösseren Treffen denken wir auch an die kleineren Treffen. Alle finden Kontakte, und das gehört auch zur Ortsgemeinde. In kleinen Gruppen fördern wir uns gegenseitig. Die 2 Standpunkte von unserer Gemeinde haben wir bewusst nochmal oder 3 genommen, weil wir gemerkt haben, das ist entscheidend wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam unterwegs sind, aber auch, dass wir das Persönliche erleben. Persönliche Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig fördern. Dann haben wir noch drauf alles als Liebe. Wir wollen liebevoll und ehrlich mit unseren Mitmenschen umgehen. Und all in, wir investieren uns ganz. Und dann bis zu unserem Auftrag. Wir wollen Gott ehren durch Tat und Wort. Wir wollen Menschen einladen zu Jesus und zu seiner Gemeinde, zu seiner weltweiten Gemeinde. Schön, dass Missionare da sitzen heute Morgen. Wir wollen Menschen helfen, Jesus nachzufolgen. Da geht es um das Thema Jüngerschaft. Wir wollen dienen und gehen. Das fängt in der Familie an, dann in der Gemeinde, Stadt und Welt. Wir wollen Hoffnung verbreiten und etwas, was wir neu reingenommen haben. Wir wollen beten. Ohne Jesus wollen wir nichts tun. Das war für uns so logisch, dass wir es gar nicht reingenommen haben am Anfang. Aber das ist natürlich das Fundament, der Boden, der das Ganze darauf aufbaut. Ohne Jesus, ohne die Verbindung mit ihm, ist alles nur Menschenwerk. Wir wollen uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen. Wer das ausführlicher lesen will, sieht draussen solche Exemplare, da wird das ausführlich beschrieben. Ich werde die am Montag noch verschicken. Ihr könnt es einfach wegklicken, wenn es euch nicht interessiert. Aber leset das einmal. Es ist total wichtig, für was dass wir stehen und für was dass wir leben wollen. Ohne Vision gehen wir zu Grund. Ich glaube, wir brauchen eine gemeinsame Vision. Anfangs letztes Jahr haben wir eben erste Liebe gehabt als Thema. In einer Predigt ist darum gegangen, dass einer Perlen findet auf einem Acker und alles verkauft, um die zu Perlen zu kriegen, um den Acher zu kriegen. Und wir haben zum einen gesehen, dass wir die Perlen sind. Und Jesus hat alles investiert, um uns zu kriegen, um dich und mich zu retten. Aus Jesus sich bist du die kostbare Perle. Und Jesus hat den Preis gezahlt, um dich zu retten. Aus unserer Sicht ist die Perle das Reich Gottes, Jesus selber. Wir sollen alles investieren in sein Reich. In einer weiteren Predigt haben wir gesehen, in Offenbarung 2, 1 bis 7, dass sie die erste Liebe verloren haben. Und wir haben müssen feststellen, was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist nicht das, was wir machen, sondern die erste Liebe ist das, was Jesus gemacht hat zu uns. Das ist die erste Liebe. Jesus hat uns geliebt. Das ist zuerst, das ist immer zuerst. Und aufgrund von dem wollen wir Jesus zurücklieben. Ich finde das gewaltig. Wenn du vielleicht die Predigt nicht mehr im Ohr hast und nicht mehr alles wortwörtlich weißt, du kannst es nachhören im Internet. Es lohnt sich. Vielleicht beim Glätten, vielleicht beim Abwaschen. Vielleicht in der Werkstatt. An dem Kongress in Sursee hat es verschiedene Inputs gegeben. Und ich habe von zwei Referenten einen Input zusammengestellt. Sie haben mich angesprochen, was die dort gesagt haben. Und eigentlich wollte ich den halten, schon letztes Jahr, aber dort bin ich krank gewesen. Und dann ist ein Missionar da und der ist eingesprungen. Ich bin weggelegen und er hat predigt. Und heute kommt die Predigt. Jesus sagt in Lukas 12, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Gott will dich und mich zum Brennen bringen. Zum Brennen bringen für ihn und zum Brennen bringen für die Menschen. Für die Menschen, die hier sitzen, aber auch für die Menschen, die verloren sind, die Jesus nicht kennen. Hast du dir schon mal überlegt, was du bist, was die Menschen sind? Der Klaus Eickhoff, ein Evangelist, hat das so ausgedrückt. Wir Menschen sind Gestalt gewordene Gottesliebe. Ich sage das nochmal, Gestalt gewordene Gottesliebe. Ich finde das einen genialen Ausdruck. Denken wir ganz kurz darüber nach, was das für dich bedeutet. Ich bin, also du bist, Gestalt gewordene Gottesliebe. Denken wir kurz über das nach. Wo Gott dich geschaffen hat, hat er etwas Liebens vor sich gehabt. Gestalt gewordene Gottesliebe. Er hat mit dir die Welt beschenken. Nicht bestrafen, hä? Beschenken mit dir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du am Morgen in den Spiegel schaust. Was siehst du? Siehst du Gestalt gewordene Gottesliebe? Das bist du. Du bist nicht ein Loser, du bist kein Versager, du bist nicht ein Knecht von irgendeinem Arbeitgeber, du bist Gestalt gewordene Gottesliebe. Und du bist da, um die Welt zu beschenken. Mit dir hat Gott die Welt beschenkt. Ich weiss, dann ist der Fall gekommen, der Sündenfall, oder? Tod und Hölle. Ja, das hat Einzug gehalten. Aber es ist auch Jesus gekommen, der aus dem Ganzen einen Ausweg schafft. Wo dich wieder auf ein neues Fundament stellt. Du bist gerecht vor Gott durch Jesus. Ist das nicht fantastisch? Gerecht vor Gott durch Jesus. Und das Tragische ist, dass viele Menschen die gute Nachricht nicht kennen. Sie wissen nicht von dem, dass sie Gestalt geworden in Gottes Liebe sind. Aber sie müssen es wissen. Sie müssen es hören. In dir und mir soll das Feuer von Gott brennen, das Jesus anzünden möchte. Brennen, wozu eigentlich? Für Jesus, für die Menschen. Der Name Jesus bedeutet, Gott rettet. Das haben wir an Weihnachten schon gehört, he? Kleine Erinnerung. Aber das ist das Programm, das ist das Programm Jesus, das ist das Programm für seine Gemeinde. Gott möchte Menschen retten. Das ist das tiefste Ziel. Und alles, was wir machen in unserem Leben, ob aufstehen oder schlafen oder Ferien machen, letztendlich soll alles dazu dienen, dass Menschen gerettet werden. Du existierst nur für das. In dem liebst du Gott. Der Klaus Eickhoff hat einmal einen Hauskreis gefragt, ob sie auch schon mal irgendeinen Aussenstehenden einladen wollen, dass er Jesus kennenlernt. Dann hat der Hauskreis geantwortet, nein, bewusst nicht, denn das würde unseren persönlichen Charakter stören. Und der Klaus Eickhoff hat gefragt, darf ich euch mal fragen, in wessen Namen trefft ihr euch eigentlich? Und sie haben gesagt, ja, natürlich im Namen Jesus. Ich habe also einfach gefragt, was heißt Jesus? Ja, Jesus heißt Jesus. Er hat gesagt, nein, Jesus heißt Gott rettet. Sollen deine Kinder einmal gerettet werden? Willst du, dass deine Enkel einmal im Himmel sind? Oder schließen wir die aus, weil unser persönlicher Charakter im Hauskreis auf dem Spiel steht? Ich schäme mich manchmal, wie egoistisch wir Christen fromm daherreden und uns egal ist, dass die Leute in die Hölle gehen. Unsere Kinder und Jugendlichen und Enkel in die Hölle gehen, weil unser persönlicher Charakter ein bisschen auf dem Spiel steht. In 100 Jahren wird es nur noch zählen, in welchem Verhältnis unsere Kinder und unsere Enkel zu Jesus gestanden sind. Sie sind dann auch tot und entweder im Himmel oder in der Hölle. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das Gegenteil von Himmel ist Hölle. Vielleicht denkst du jetzt, Mann, ist das antiquiert, das ist Mittelalter. Aber wer bestimmt eigentlich, was Mittelalter ist? Bestimmt unsere moderne Zeit? Ja, die Hölle darf es nicht mehr geben. Oder sagt es Gottes Wort? Und vertrauen wir dem? Und ist das immer noch so? Wisst ihr, ich glaube, das Problem heute ist, dass Gott ein bisschen harmlos geworden ist. Wir haben mal vor dem Holocaust, also vor der Vergasung der Juden, Predigten untersucht. Und man hat festgestellt, dass Gott verniedlicht worden ist vor dem Holocaust. Man hat keine Ehrfurcht mehr vor Gott gehabt. Ich weiß nicht, ob du meine Predigt gelesen hast, aber es ist lustig, dass du von Ehrfurcht redest heute Morgen. Das haben wir verpasst. Man hat nur noch von der Gnade von Gott geredet. Aber Gott wird zum Weichling, wenn wir nur noch von seiner Gnade reden. Wozu soll Gott gnädig sein, wenn es keine Hölle gibt? Ohne Konsequenzen. Für was brauchen wir einen barmherzigen Gott? Macht ja gar keinen Sinn. Umso mehr sich der Mensch von Gott entfernt, umso mehr geht er vor die Hunde. Die Hebräer haben eine andere Aussage. Er geht vor die Schweine. Bei den Hebräern. Das sehen wir beim verlorenen Sohn. Der ist vor Zeug gegangen, der verlorene Sohn. Und dort hat er sich an seinen Vater erinnert. Und im Gleichnis geht es ja um Gott. Der Vater ist ja Gott. Er hat noch eine Ahnung von dem Gott. Und auch heute haben die Menschen eine Ahnung von Gott, aber die ist so verschroben und so schräg durch Esoterik, durch alle möglichen Religionen. Wir müssen den Menschen wieder sagen, wer der lebendige Gott ist. Und nicht einfach am Sonntag in der Predigt, sondern in unserem Alltag. Jedes dort, wo es ist, bei den Freunden, bei den Kollegen, beim Arbeitsplatz und so weiter. Im Himmel ist Freude über einen Sünder, der umkehrt. Im Fußball ist Freude, wenn man ein Goal schießt. Aber im Himmel, wenn ein Sünder umkehrt. Und ich glaube, wir müssen wieder neu das Ziel haben und lernen, Goal zu schießen für Jesus, dass Menschen gerettet werden. Und ich bin überzeugt, wenn wir ein Herz haben für die verlorenen Menschen, dann haben wir auch ein Herz für unsere Geschwister in der Gemeinde. Wie kehren das immer um? Wir müssen zuerst unsere Geschwister lieben. Ja, natürlich sollen wir die lieben. Aber fangen wir mal an bei den Verlorenen. Und ich glaube, wir haben ein Herz auch für Gemeindeglieder. Aber wir müssen mal neu anfangen. Es ist bekannt, im Fußball schießen nicht alle Goal. Aber es tragen alle dazu bei, oder? Selbst der Torhüter schießt den Ball führen, dass die ein Goal machen können. Und haben schon mal gesehen, wenn da vorne ein Goal passiert, wie sich der Goalie freut, manchmal blenden sie das ein. Und dann sehen sie, yes! Als hat er es geschossen. Mit einer riesen Freude. Freuen wir uns, wenn andere Goal schießen. Und unterstützen wir sie dabei. Ich möchte dich fragen, ist es noch dein Wunsch, Goal zu schiessen für Jesus? Setzen wir uns ein dafür, dass Menschen gerettet werden? Oder haben wir uns zurückgezogen in christlichen Egoismus? Hauptsache, es ist mir wohl. Und ich kann tanken und mir geht's gut. Ich weiss, wir können es nicht machen, dass wir brennen für Jesus. Aber wir können dafür beten, Herr, zünd mich an, dass ich brenne für dich. Und ich glaube, wenn wir mit weniger zufrieden sind, als mit dem, dass Menschen gerettet werden, dann fangen wir uns an, für uns um uns selber drehen. Es wird langweilig in der Gemeinde. Wir streiten uns über Unwichtiges, über Nebensächlichkeiten. Und wir müssen religiöse Unterhaltung bieten. Und das ist etwas, was ich mir gesagt habe. Ich will keine religiöse Unterhaltung bieten. Das ist mir echt zu blöd. Dann könnt ihr Fernsehen schauen. Warum feiern gewisse Gemeinden eigentlich noch Gottesdienst? Oder ein Fußballclub, der keine Goal schießt und absteigt, der ist also nicht am Feiern. Und wie können gewisse Gemeinden noch Gottesdienst feiern, wenn sie keine Menschen für Jesus mehr entscheiden? Ich weiß, das kann man nicht machen. Und ich bin Gott dankbar, hat er all die Jahre Menschen geschenkt, die sich bekehrt haben in den vergangenen Jahren. Da freue ich mich riesig drüber. Und darum feiere ich noch Gottesdienst. Und sonst müssten wir irgendetwas anderes machen. Jesus ist gekommen, auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und in der Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie die Zungen sich zerteilt haben und auf die Jünger runtergekommen sind und sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Das Feuer brennt. Der Heilige Geist ist da. Er lebt in uns. Er ist in unsere Herzen ausgegossen. Die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen. Das lesen wir im Römer 5. Die Jünger von damals haben dazu gefunden, zu verkünden, Evangelium zu verkünden. Und das Wort, das dort gebraucht wird, Lalein, das wird gebraucht für Stumme, die wieder anfangen zu reden. Und evangelistische, stumme Jünger haben wieder angefangen, das Evangelium zu verkünden. Oder haben angefangen, das Evangelium zu verkünden. Zuerst sind sie in Jerusalem zusammengesessen, haben Schiss gehabt, Angst gehabt. Und dann ist der Heilige Geist gekommen und sie sind rausgetreten. Und weißt du, wenn der Heilige Geist über dich kommt, dann fährst du nicht auf ein Zittern und Gackern oder irgend so etwas, sondern du fährst an das Evangelium verkünden. Du hast Mut, herzustehen für Jesus. Und ich sage euch, das fordert mich total raus. Da stand ich immer wieder an. Weißt du, ich sage euch nicht, das mache ich und habe ich alles im Griff. Aber ich weiss, das ist unsere Ausrichtung. Für das sind wir auf dieser Welt. Ich bete seit Jahren, fast jeden Tag, Herr Jesus, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag. Erfüll mich mit deinem Geist. Erfüll uns als Gemeinde mit dem Geist. Ich möchte euch bitte, stimmt ihr in das Gebet. Erfüll uns mit deinem Geist. Du wirst brennen durch den Heiligen Geist. Nicht aus deiner Kraft. Nicht, weil du ein guter Redner bist. Nicht, weil du ein Evangelist oder Missionar bist. Sondern einfach, weil der Heilige Geist dich ergreift und berührt. Indem du dich senden lässt. An dem Ort, wo du bist. Das Spurgeon hat einmal seinen Predigtstudenten gesagt, oder das hat er immer wieder gesagt, erstens, lasst uns Menschen retten. Und das Zweite, ihre Arbeit ist es, eure Gemeinden in Brand zu setzen. Und das ist das Ziel, dass wir brennen für Jesus. Gottes Wort kehrt nicht leer zurück, heisst es. Und wir sind ausgerüstet mit dem Heiligen Geist. Wenn wir nicht irgendwie mit dem Feuerzeug irgendwie da gehen, führen bei uns, dass wir ein bisschen brennen. Sondern wir haben den Heiligen Geist. Wir sind in Jesus und Jesus ist in uns. Und wir Frommen haben manchmal den Wunsch, unser Fleisch zu verlassen und irgendwie in anderen Sphären zu schweben. Aber der Geist hat das umgekehrte Ziel. Der Geist kommt in unser Fleisch, in unsere Schwachheit, in unsere Not und möchte durch uns wirken. Wenn wir nicht bessere Christen werden, wenn wir es einfach brauchen lassen von Jesus und von seinem Geist. Und wir haben die Möglichkeit, am kommenden Sonntag ist das Thema Fasten und dann haben wir Fasten am Nachmittag da und Montag, Dienstag, Mittwoch könnt ihr auch noch zusammenkommen, wenn ihr wollt. Wie wäre es, wenn wir einfach mal beten würden, Herr, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Schenke uns neu das Brennen. Das Brennen für dich. Und ich weiss, viele von uns fühlen sich jetzt extrem schwach. Es geht mir genau gleich. Völlig überfordert. Geht mir genau gleich. Aber das war damals auch so, bei den Jüngern. Angst hat sie geprägt. Sie haben sich zurückgezogen. Und dann ist der Geist gekommen. Und dann sind sie nicht einfach andere Typen gewesen, die plötzlich Mut hatten, sondern der Geist hat durch sie gewirkt. Und sie sind raus und haben Mut gehabt. In Bezug auf unsere Gemeinde möchte ich noch aus einer zweiten Predigt etwas einfließen lassen. Aus der Offenbarung 3, Vers 7 bis 12. Und das war jetzt nicht der Evangelist gewesen, sondern das war der Seelsorger gewesen. Der Thomas Harry. Und er wird im Oktober zu uns kommen. Für einen Tag, für einen Schulungstag. So zum Thema, was machen wir mit unseren Gefühlen als Christen? Ganz spannend. Ich lade euch jetzt schon ein, im Oktober. Und in Offenbarung 3, Vers 7, den Text möchte ich mit euch lesen. Fängt es so an. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Jesus Christus ist der, der den Schlüssel hat. Und er hat uns als Gemeinde die Tür geöffnet. Wir sind durchgebrochene Gemeinde. Wir müssen nicht den Geist irgendwann einmal abholen oder weiss ich etwas, sondern er hat alles geschenkt. Jesus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Wir dürfen aus dem Vollen schöpfen. Und es einfach von ihm brauchen. Es ist alles vorhanden. Das ist doch genial, oder? Jesus Christus hat den Sieg am Kreuz von Golgatha errungen. Er hat mit dem Schlüssel aufgeschlossen. Das Evangelium ist für jeden Mensch vorhanden, zugänglich, hörbar. Ich möchte dich fragen, was ist deine Sichtweise? Glaubst du das? Oder hast du immer das Gefühl, ja, ich genüge ja noch nicht ganz? Oder kannst du sagen, nein, aus dem Vollen darf ich schöpfen. Ich bin Gestalt geworden in Liebe Gottes. Natürlich machst du Fehler. Ich mache auch Fehler. Aber wir sind trotzdem Gestalt geworden in Liebe Gottes. Und es ist uns trotzdem oder gerade wegen dem alles vergeben, weil wir Fehler machen. Das ist Verheißung. Es ist aufgeschlossen. Kommen wir zu unserer Verfassung. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Die Verfassung ist oft ein bisschen ernüchternd. Du hast nur wenig Kraft. Und ich glaube, das ist eine typische Gemeinde in der Bibel. Du hast nur wenig Kraft. Und so sind Gemeinden auch heute, oder? Mitarbeitermangel, das Budget wird selten erreicht, Probleme mit der Technik, kaum Anmeldungen für einen Glaubensgrundkurs. Dieses Jahr haben wir keine Taufe gehabt. Wenn wir Taufe haben, sind es vorwiegend Kinder aus gläubigem Elternhaus und so weiter. Wenn wir auf die Gemeinde schauen, dann sind wir schwach. Aber Kraft liegt auch nicht in der Gemeinde, Kraft liegt im Evangelium. Kraft liegt in Jesus. Kraft liegt in dem, was wir von Jesus empfangen. Und der Heilige Geist, wenn er uns lebt. Und übrigens, wenn Kinder von frommen Eltern sich taufen lassen, dann ist das ein Wunder, dann freuen wir uns darüber. Dann ist das der Hammer, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Ist doch genial, oder? Aber die Verfassung ist oft, wir haben nur wenig Kraft. Das führt uns zur Verantwortung. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seiner Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist der Gemeinde sagt. Unsere Verantwortung liegt im Hören, auf dem, was Gott sagt, im Halten, von dem, was Gott sagt, und im Festhalten von dem, was wir haben. Konzentrier dich auf das, was du hast, und nicht auf das, was du denkst, das sollte noch sein. Natürlich dürfen wir ein Ziel haben, Aber schau mal, was Gott schon alles geschenkt hat und nicht immer, was alles nicht ist. Gott hat uns so viel gegeben. Wir sind so reich beschenkt. Aber unsere Blickrichtung macht es aus. Sehen wir nur die Schwäche, fühlen wir uns gelähmt. Sehen wir das, was Gott uns gegeben hat und was er für ein Potenzial hat. Dann haben wir Mut. Dann können wir etwas bewegen. Tun wir doch das, was wir tun können und vertrauen darauf, dass Gott das Feuer anzündet und etwas bewirkt, was weit über das rausgeht, was in unserer Kraft steht. Beten wir darum, dass wir auch dieses Jahr wieder dürfen Goal schiessen für Jesus. Dass Menschen gerettet werden. Dass Freude im Himmel herrscht. Stehen wir doch zusammen auf und beten. Herr Jesus, es ist so genial, was du uns alles geschenkt hast. Ich danke dir, dass wir für dich so wichtig sind, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du zahlt hast am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und dass du uns deinen Geist geschenkt hast, der in uns lebt. Und ich möchte dich auch heute bitten, erfüll du uns mit deinem Geist. Schenk, dass er uns ganz einnehmen darf, dass er jeden Raum von unserem Leben in Besitz nehmen darf und uns darf bestimmen und führen und leiten. Und wir haben nicht den Geist von der Ängstlichkeit empfangen, sondern den Geist von der Kraft, von der Mut, vom Mut, von der Selbstbeherrschung. Herr, ich bitte dich, dass das in unserem Leben noch viel mehr durchbricht. Und ich möchte dich bitten, am Anfang von dem Jahr für Familien, die im Streit liegen, für Ehepaare, die im Streit liegen, dass du ihnen eine Einheit schenkst, eine gemeinsame Sicht, ein gemeinsames Ziel. Und ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, dass du uns zusammenschweißt, dass wir gemeinsam an diesen Wert, an diesen Auftrag arbeiten und miteinander vorwärts gehen. Zu deiner Ehre, dass Menschen gerettet werden. Wir freuen uns jetzt schon auf den Moment, wo wir bei dir dürfen im Himmel und du sagst, gut gemacht, du treuer Knecht. Ja, ich danke dir für all das, was du uns schenkst und für die Möglichkeiten, die wir haben. Lass sie uns zu deiner Ehre nützen. Amen. Nehmen wir doch wieder Platz. Bevor wir ein Lied singen, als erstes, möchte ich Gelegenheit geben, um erlebt weiterzugeben. Vielleicht hast du mit Jesus etwas ganz Tolles erlebt und möchtest das einfach weitergeben als Ermutigung für die Gemeinde. Vielleicht hast du Fragen zu dieser Predigt, vielleicht möchtest du auch etwas ergänzen. Auch das soll möglich sein. Aber wir werden aber nach der Predigt immer auch wieder die Gelegenheit geben, Zeugnis weiterzugeben. Ich finde das einen blöden Ausdruck, aber es ist halt einfach so einbürgert bei uns. Zeugnis. Also ich kriege kein Zeugnis, ich kriege keine Noten. Ein Lebensbericht, etwas, was wir mit Jesus erlebt haben. Wer möchte, darf gerne führen kommen ans Mikrofon. Oder Fragen stellen, könnt ihr gerade reinrufen. Hi Dave.
Ein gutes Neues auch noch von meiner Seite. Der Dominik Kim, der Lukas Müller und ich sind das Neujahr nicht am Praise Camp gewesen, sondern in einem Neujahrslager in Adelboden. Und es hat am Anfang, also im Lager ist mega viel Schnee gekommen und ich habe erst so in der Mitte vom Lager gemerkt, dass eigentlich gar nicht so viel Schnee geplant war. Und es ist wirklich, ich bin auch 3 Tage auf der Piste gewesen, es war so viel genialer Neuschnee gewesen, es war mega genial gewesen zum Fahren. Und dann hat es am letzten Tag, wo wir nochmal Gott für das geniale Lager haben können danken, haben wir nochmal gedankt für den vielen Schnee. Und dann hat der Hauptleiter so angedeutet, ja, es hat eigentlich gar nicht so viel Schnee gegeben. Und als ich gestern noch daheim noch mein Mail neu gelesen habe, habe ich noch so ein Mail gesehen, das ich gar nicht gelesen habe. So von wegen, ja, es wird so ein bisschen heikel mit dem Skipass, den ihr bestellt habt, weil voraussichtlich wird der Winter der wärmste Winter in Adelboden seit Anfang der Messungen. Und es hat wirklich viel Neuschnee gegeben, jetzt doch noch. Und es ist wirklich genial, wie da Gott doch nicht schauen konnte, dass wir viel Spass haben im Schnee.
Danke vielmals.
Etwas, was mich schon länger beschäftigt, ist so ein bisschen, gerade das Thema so ein bisschen Angst. Zeugen sie ganz natürlich. In dem Praise Camp, wie gesagt, sind wir ziemlich herausgefordert worden. Ich für mich selber habe so gesagt, hey, ich will da viel mutiger werden, einfach auf normal, nicht so verkrampft, einfach den Leuten meinen Glauben zu zeigen. Und ich merke, da bin ich noch voll an Null, bin noch am Lernen. Ich habe kein Problem, von Hunderten von Leuten etwas so zu erzählen, aber so im Persönlichen bin ich immer sehr vorsichtig. Und ich habe am Freitag, wo wir heimgekommen sind, nein, Donnerstag vom Lager, bin ich ziemlich müde gewesen. Wir haben ja nicht so viel geschlafen mit diesen grossen Zimmern, mit 3000 Leuten je. Und wo ich ins Bett wollte, habe ich noch mein Schwarzmittel zum ersten Mal austesten wollen, das ziemlich stark ist, also stärker als vorherige. Und dann ist mir das auch irgendwann gespickt und über alles gestreut, das Gesicht auch in die Augen. Und vielleicht sieht man es noch. Und dann habe ich lange ausgespült und dem Arzt angerufen und gesagt, ich muss sofort in ein Notaufnahmespital. Der Karl hat mich zum Glück dann gefahren. Und ich habe mich dann dort gefragt, hey, nein, das ist jetzt mühsam. Jetzt wollte ich mal einmal früh ins Bett und dann passiert das. Und irgendwann ist dann von dem Praise Camp das in den Sinn gekommen, Herr, warum willst du das? Warum muss ich jetzt gehen oder warum ist jetzt das passiert? Und dann bin ich in das Spital gekommen. Die Frau, die Ärztin ist irgendwann relativ bald dann gekommen. Man ist ja nicht gerade am Sterben, darum geht es ein bisschen länger am Mix mit dem Notfall. Und dann hat sie mich kurz angeschaut, das Auge angeschaut und gesagt, es ist alles gut, sie haben Glück gehabt. Und dort habe ich einfach kurz gesagt, und das ist vielleicht immer noch zu wenig, aber immerhin, ja, nein, ich glaube, es war Bewahrung gewesen. Und es war für mich so ein kleiner Anfang gewesen, und ich merkte, hey, ich glaube, es war wirklich Bewahrung gewesen. Weil mir ist Zeug ins Auge, und man hat, ich habe jetzt nichts. Also, es ist wirklich toll. Und einfach so auch, dass man das immer wieder auch den Leuten um mich herum einfach sagen und nicht irgendwo Angst hat, zu sagen, hey, ich glaube, Gott hat da ein Wunder gemacht. Und ich habe es noch nicht so klar gesagt, aber ich bin dran und wünsche mir das für uns alle, dass wir viel mehr das, was wir mit Gott erleben und wo wir mit Gott dran sind, einfach auch können, natürlich in unserem Umfeld auch sagen und leben.
In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot und dankte dafür und brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst, und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, danke dürfen wir daran denken, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du all unsere Schuld getragen hast. Dass du an unserer Stelle gestorben bist. Danke, dass wir durch dich ewiges Leben haben. Du bist ja verstanden, du lebst. Und wir beten dich an und ehren dich. Auch jetzt gerade mit dem Abendmahl. Danke vielmals. Amen.